Hier ist der Internet-Marketing-Podcast von björntantau.com. Was funktioniert wirklich? Und wie kannst du im Internet schon morgen viel erfolgreicher sein? Du hast die Fragen, hier bekommst du alle Antworten. Und jetzt dein Gastgeber im täglichen Kampf gegen Halbwissen, Mythen und Legenden im Internetmarketing, Björn Tantau.
Hey, hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 92 vom Internet-Marketing-Podcast mit mir, Björn Tantau von björntantau.com. Heute habe ich eine besondere Episode für dich, denn heute habe ich einen Interviewgast. Das ist tatsächlich eine Premiere bei mir im Internet-Marketing-Podcast, weil ich normalerweise keine Interviewgäste habe. Aber in diesem Fall handelt es sich wirklich um einen Hochkaräter. Die Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen lassen. Es geht um Jin Choi. Wenn du nicht weißt, wer Jin Choi ist, Jin Choi ist erstens ein Typ, der sich richtig gut auskennt, ein cleverer Bursche, und er ist Group Director für Deutschland, Österreich und Schweiz, also den Dachraum für die Bereiche FMCG, Retail, Entertainment und Media bei Facebook. Also jemand, der wirklich ganz dicht an der Quelle sitzt, jemand, der sich wirklich auskennt und jemand, der definitiv weiß, wovon er spricht. Und mit Jin habe ich am Rande der Online-Marketing-Rockstars, die kürzlich in Hamburg wieder mal fulminant über die Bühne gegangen sind mit, keine Ahnung, 20 Millionen Teilnehmern oder sowas in der Art, irgendwie sowas, gesprochen und ein Interview geführt, ein sehr spannendes Interview zum Thema Facebook Stories, was sich da tut, was da in den nächsten Monaten so abgehen wird und wo die Reise hingeht für Facebook und das Thema Facebook Stories. Ist wirklich ein cooles Gespräch geworden. Ich freue mich, dass ich Jin Choi kennenlernen durfte. Es war wirklich sehr amüsant. Das hört man, glaube ich, auch im Gespräch, dass wir beide uns da relativ gut amüsiert haben. Und ich gehe davon aus, dass das auch für dich, wenn du Facebook-Marketing machst, definitiv ein wertvolles Interview ist. Und deswegen will ich auch jetzt gar nicht mehr lange das Ganze anperformen, anpräsentieren, anteasern, sondern einfach sagen, los geht's, ich starte das Video gleich. Ich habe es logischerweise aufgenommen beim OMR-Festival, deswegen ist die Tonqualität ein bisschen anders, als du es hier gewohnt bist, aber das macht nichts, denn der Inhalt ist wirklich cool. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Interview mit Jin Choi zum Thema Facebook-Stories. So, ich sitze jetzt hier mit Jin Choi, Director bei Facebook, und wir sitzen heute bei der OMR, Online Marketing Rockstars Festival. Alle Jahre wieder, dieses Jahr 50.000 Leute, und natürlich ist Facebook auch am Start.
Ja.
Und da habe ich mir netterweise die Gelegenheit nicht entgehen lassen, jemanden, der bei Facebook wirklich Ahnung hat und was zu sagen hat, mal zu fragen zum Thema Facebook Stories, was denn da so abgeht. Instagram Stories kennt ihr alle, ne? Ist ja jetzt ehrlich gesagt schon ein bisschen alter Hut, aber Facebook Stories, ganz fresh, ganz neu, geht auch gut ab. Ich selber nutze auch logischerweise immer mehr die Facebook Stories. Und zu dem Thema wollen wir uns heute mal entsprechend unterhalten. Erstmal, Jin, vielen Dank, dass du Zeit hast für mich.
Die Zeit habe ich mir gerne genommen. Danke für die Einladung, lieber Björn.
Super, sehr gut, dass es klappt. Und fangen wir einfach mal an. Ne? Legen wir mal los mit dem ersten Thema. Und wir machen heute ein paar Fragen. Ich habe 5 Fragen mitgebracht. Ob wir sie schaffen, keine Ahnung. Wir machen einfach ein entspanntes, lockeres Gespräch von Marketeer zu Marketeer.
Finde ich super.
Über Facebook Stories. Aber als Einstieg fangen wir mal an. Facebook Stories, der Einfluss auf Facebook. Das heißt, welche Bedeutung haben die Stories mittlerweile für Facebook?
Die Facebook Stories, oder ich würde das Thema auf eine andere Ebene bringen wollen, und zwar Stories an und für sich, ja, sind von zentraler Bedeutung für die ganze Family of Apps. Das betrifft ja nicht nur Facebook, sondern auch Instagram und auch die Messenger Services. Und die sind von immens großer Bedeutung. Wir kommen ja immer vom Menschen aus, der die Produkte nutzt, oder von den Menschen und den Communities, die Produkte nutzen. Und dort hat Stories sich in der Nutzung unglaublich exponentiell über die letzten Jahre entwickelt. Ne? Die Startbasis war, wie du schon sagtest, Instagram. Hat sich jetzt über die anderen Plattformen und Services entsprechend erstreckt. Und die nehmen besonders Stellenwert ein. Also wir versuchen, das ganze Thema so auf 3 Säulen zu sortieren. Das hilft uns, so die einzelnen Funktionen und auch die Vernetzung der Themen miteinander zusammenzuführen. Das eine ist natürlich der Feed. Der Feed ist unheimlich wichtig, hat eine hohe Reichweite und diverseste Formen, wie Inhalte dort geteilt werden, wie kommuniziert wird und auch wie Information und Haltung aufgenommen wird. die Stories, wir erklären uns diesen als zweite Säule oder als dritte Säule, wenn man so möchte. Da erklären wir uns den exponentiellen Nutzungsanstieg einfach dadurch, weil es einfach, ja, wie Sie sagen, Endgeräte und mobil, ja, adäquat funktioniert. Ja, die Stories sind erstmal ein Format, was unheimlich schnell genutzt wird. Es ist sehr spontan und erfüllt so diesen Wunsch nach spontaner Erfüllung von Kommunikationsbedarf oder auch sich mitteilen zu wollen. Ja, es ist spielerisch, es ist in der Art und Weise, wie Stories gestaltet werden können, mit den ganzen kreativen Elementen, mit der Interaktion.
Genau.
Glaube ich, einfach zeitgemäß. Ja, und das ist das, was die Leute halt auf dem mobilen Endgerät wollen. Und die dritte Säule, um die nicht zu vergessen, ist das Messaging. Ja, wenn man dann natürlich diese drei Sachen nebeneinander stellt, hat das Thema Stories insofern eine besonders spezielle Funktion, weil das wie so eine Querschnittsgeschichte als Format, ja, sich über alle drei Säulen hinwegzieht, ja, und selber halt auch aber eine neue Form von Kommunikationskanal darstellt.
Genau. Du hast eben diese spielerische erwähnt. Das fällt natürlich bei Instagram jetzt schon sehr stark auf, ne? Dass immer mehr Elemente dazukommen, wird ja auch ordentlich dran geschraubt. Mhm. Kann man davon ausgehen, dass das bei Facebook letztendlich 1:1 immer nachgezogen wird? Oder guckt ihr da schon ganz genau drauf, ob die Community auf Facebook darauf anders reagiert? Oder gibt es Sachen, wo ihr sagt, die sind bei Instagram zum Beispiel in den Stories drin, aber die würden sich für Facebook gar nicht lohnen, im Sinne von, die Community reagiert dort anders?
Ja. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie die Stories genutzt werden, immer kontextual geprägt sein werden. Ja, ich glaube, dass natürlich Instagram als Plattform eine andere Community-Funktion bedient als Facebook, wo es noch viel um Informationsaustausch und Connections mit Bekannten, mit Communities, mit Freunden zu tun hat, wo man sich aber auch inzwischen halt aber auch viele Inhalte zugänglich macht, wohingegen Instagram zum Beispiel eher eine Community of Interest ist.
Ja, um
das
genau.
mal so ein bisschen zu simplifizieren. Und aus dem Kontext heraus, glaube ich, werden die Stories natürlich eine andere Koloration oder Färbung haben. Ja, und andere Features vielleicht deutlicher genutzt werden oder spezifischer genutzt werden. Am Ende des Tages, glaube ich, ist wichtig für uns, das relevante Feature-Set auf beiden Plattformen anzubieten, ja, und dann diese Features, die halt tatsächlich stärker resonieren oder eine höhere Relevanz bei der Inhaltegestaltung verschaffen, ja, dass die Themen sein werden, die wir in den Fokus rücken. Ja. Wir haben jetzt auf einer einzelnen Feature-Ebene keine konkrete Roadmap, die sagt, wir müssen hier dies tun und bei Facebook dies tun und bei Instagram jenes tun, sondern das wird eine organische Entwicklung sein. Und da folgen wir im Prinzip auch einer Devise, die wir selbst unseren Partnern, speziell bei digitalen Themen, ins Herz legen, agiles Testen und Lernen.
Genau. Das mache ich auch immer sehr gerne. Agiles Testen und Lernen empfehle ich auch immer allen. Natürlich bei Facebook Stories, klar. Das empfehle ich auch immer allen Leuten, die immer sagen, wie kann ich das einrichten, wie kann ich das nutzen, weil speziell aus meiner Erfahrung immer auch Unternehmen nicht das Problem, aber die Herausforderung, etwas Neues zu implementieren. Und deswegen auch meine nächste Frage. Was sind denn aus deiner Sicht die ganz konkreten Chancen, die man als Unternehmen jetzt von Facebook Stories hat? Also für wen lohnt es sich und warum lohnt es sich?
Ja, also man muss, ich glaube, das ist auch ein einfaches Prinzip und das hat sich auch in der Entwicklung von neuen Medienkanälen gar nicht verändert. So, Menschen bauen eine Mediennutzung auf, das mobile Endgerät oder die mobilen Endgeräte und Plattformen und Services haben das Mediennutzungsverhalten über die letzten 15 Jahre dramatisch verändert. Das ist ja wirklich eine exponentielle Reichweitenentwicklung und auch die Verweildauer inzwischen ist halt von gewaltiger Länge. So als Marketer hat man ja die Zielsetzung, dass man bestimmte Dienstleistungen oder Produkte, wie auch immer geartet, ideal und relevant in eine Beziehung mit Menschen bringen möchte.
Ja.
Konsumenten mit der Zielgruppe. So, und da habe ich halt als Auftrag, da wo die Mediennutzung stattfindet, Kontakte hergestellt werden können, ja, relevant zu kommunizieren. Und die Stories sind deshalb einfach so spannend, weil sie sich halt so exponentiell schnell entwickelt haben. Und ich glaube, dass es dann einfach für zeitgemäßes Marketing schon fast eine Verpflichtung ist, sich mit so dynamischen Kanälen auseinanderzusetzen. Und das gleichzeitig auch die Opportunität und auch die Herausforderung an Organisationen, weil die Mediennutzung mit so einem fast-moving Consumer so schnell davonzieht,
genau.
Dass wir manchmal so die Herausforderung haben, sag mal, ich muss ja eigentlich noch Proofpoints für die Nutzung schon 2 Jahre bestehender Kanäle erbringen, ja, und richtig. Dann ist schon wieder ein neuer Kanal aufgemacht, der sich implementiert. Und Herr Jemine, die vernetzen sich auch noch, ja, über die verschiedenen Säulen und über die verschiedenen Plattformen hinweg, was das Thema Attribuierung auch nochmal komplexer macht. Ja. So, deshalb bin ich ja bei dem Ansatz, ich hatte es ja schon gesagt, Test and Learn, stelle ich das so in den Fokus, weil ich glaube, dass diese linearen Prozesse auch von wie können wir Medienkanäle beherrschen lernen, diese linearen Prozesse von, wow, ich habe hier eine These und muss unheimlich viel investieren und lange Forschung betreiben und extrem komplexe Measurement-Methoden auffahren, ja, um zu einer bestimmten Erkenntnis zu kommen. Ich glaube, dass das umgedacht werden muss. Ja? Zumal die meisten Forschungsmethoden sowieso auf Proxys basieren, also stellvertretende, also KPIs oder anders, Metriken sind, die stellvertretend für KPIs funktionieren sollen. Ne? Und deshalb ist dieses Test and Learn bei der dramatisch schnellen Entwicklung von Mediennutzung, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Ja. Du hast ja eben so ein schönes Beispiel genannt, dass die Firmen, die dann vor 2 Jahren was Neues kennengelernt und implementiert haben, dass sie jetzt merken, oh, schon wieder was Neues. siehst du das grundsätzlich denn, also natürlich ist es auch als Facebook ja euer Auftrag, ein Unternehmen das halt entsprechend nahezubringen, beizubringen, die Chancen so eines Formats. Wie siehst du das denn so speziell in der deutschen Unternehmenslandschaft? Ist das etwas, was bei uns gut funktioniert? Oder meinst du, da können wir noch ein bisschen mehr Gas geben?
Wir haben in den letzten 3-4 Jahren einen deutlichen Shift erlebt. Ja? Ich glaube, so dass Facebook Germany existiert seit Ende 2009. Ich glaube, bald haben wir 10-jähriges Jubiläum. Und da hat sich die Art und Weise und die Themenvielfalt und Bandbreite und auch die Kompetenz, wie wir Gespräche mit unseren Partnern führen, auch entsprechend exponentiell verändert. Sagen, dass Deutschland per Kultur, unabhängig jetzt von Facebook, aber generell als kulturell eher dadurch geprägt ist, da müssen Wirkungsnachweise her. Ja, wir brauchen Metriken, wir brauchen KPIs. Wir müssen auch mal testen, bis wir uns der Investition sicher sein können. Es gibt andere Märkte, wie zum Beispiel im europäischen Land auch UK, die sind progressiver. Da hast du einfach so eine andere kulturelle Programmierung und bestimmte Themen lassen sich da schneller durch eine klare, logische Rationale umsetzen, wohin du gegen hier doch tatsächlich eher auf den Proof Points unterwegs bist. Beides hat seine Vor- und Nachteile, ja. Ich glaube, dass aber in der Summe hinweg halt diese Medienentwicklung, ja, und die schnelle Veränderung, ja, dazu führt, dass wir uns mit diesem ganzen Modell, wie wir herangehen, ja, viel agiler befassen müssen. Ja. Das geht sukzessive einher, ist immer noch eine Herausforderung, aber wichtig ist dann halt vielleicht auch nicht jeden Kanal bei dieser Fragmentierung und bei der schnellen Entwicklung in der Tiefe verstehen zu müssen, sondern grundsätzliche Prinzipien zu verinnerlichen, wie zum Beispiel, ja, Ideen und Kreation und Kommunikation nicht mehr nur für den großen Bildschirm zu denken.
Ja.
Ja, weil tatsächlich Kommunikation und Medienkonsum nicht mehr nur auf großem Bildschirm stattfindet.
Richtig, genau.
So, das heißt, da gibt es ein einfaches Prinzip und ich glaube, das ist wichtig, weil da kann man sich im Prinzip anhand dieser Prinzipien entlanghangeln und kommt, glaube ich, zu guten Ergebnissen. What works on a small screen works on a big screen, aber nicht unbedingt andersherum.
Genau.
Ja? Und das finde ich eigentlich auch ein ganz, ganz guter Aufhänger, weil genauso gut könntest du sagen, statt den großen Film zu denken, haben wir die Chance, also große Film ist auch in Ordnung, den will ich auch nicht unbedingt schlecht reden, aber jetzt haben wir auch die Chance, über große Ideen nachzudenken.
Ja.
Ja, und dann hast du dann auch verrückterweise bei den Stories auf allen unseren Plattformen auch noch, ach wie verrückt, die Möglichkeit, spielerische Elemente zu implementieren, deine Markenführung ein bisschen, wie soll ich sagen, spontaner und entspannter zu realisieren und dann auch noch mit Interaktion zu versehen.
Genau.
Ja? So, und dann hast du also, ja, aber wirkt es denn? Also das ist so eine typische Reaktion, die man mit so einer konservativen Haltung aufbauen könnte. Ich würde eher dazu motivieren, hey, nutze die Chance, weil du baust Hammer-Reichweite auf, du baust sie sehr schnell und kontrolliert auf.
Ja.
Und du kannst aber auch mit ganz kleinen Setups ausprobieren, wie bestimmte Konzepte und Ideen funktionieren.
Ja, ja.
Und das Spielerische angehen. Und dieses Testen, Lernen ist eine Riesenchance für Marketers und Kreative, ja, quasi über einen Trial-and-Error-Pfad ohne große Investitionen, ja, sich auch zu erproben, ja,
genau,
und viel über die Zielgruppe zu erfahren.
Was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Bestandteile, die eine Story wirklich erfolgreich machen auf Facebook?
Ich glaube, dass aufgrund der Tatsache, dass Stories noch schneller sind als der Feed, ja, dass du mit einer sehr klaren Botschaft kommen muss, noch schneller als im Feed. Ich glaube, dass du in einer audiovisuellen Ausgestaltung extrem immersiv sein solltest oder spielerisch oder originell. Du hast im Gegensatz zum Feed nochmal die Audiodimension, weil Stories tatsächlich bis zu 60% mit Sound on konsumiert oder genutzt werden. Ja? Diese Dimension, die spielerisch ist, du kannst Interaktion in dieses vollformatige, vollflächige visuelle Bild, ja, was ja viel per se schon mal viel immersiver genau. Potenzial anbietet, direkte Interaktion anbieten und Call to Action. Ja? Und das sind genau die Optionen, wo du reingehst und sehr schnell mit deinen Botschaften und mit deinem Engagement dich verproben kannst.
Ja? Das heißt aber, dass nach wie vor der Content und die Botschaft eigentlich eher das Zentrum sind. Es geht also nicht darum, diese Elemente, auch die spielerischen, in den Vordergrund zu packen. Also ich würde jetzt persönlich behaupten, Es ist wichtiger, dass ich nach wie vor mit der Botschaft durchdringe, als einfach irgendwas zu machen und darum dann irgendwie Ablenkung, ein bisschen klickibunti und Verpackung schön. Also es geht dann doch eher im Kern um die Message.
Ich würde sagen, das kommt auf die Marketing-Zielsetzung an, weil die Stories funktionieren als Format oder als Kanal nicht anders als andere Kanäle. Ja? Ich glaube, dass es wichtig ist und da sollte man sich auch nicht beirren lassen, ja? Trotz Fragmentierung und trotz Veränderung der Mediennutzung. Eine Marketing-Zielsetzung und Markenkommunikation folgt immer klaren Business-Zielen. Ja, und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren nicht gravierend was ändern. Ja, Technologie hilft uns, das vielleicht persönlicher zu machen oder Customer Centricity durch Erhebung von Daten stärker zu forcieren. Aber am Ende des Tages muss ich wissen, sag mal, was habe ich da eigentlich vor? Ja, ist eine neue Marke, die ich launche und wo ich einfach eine Markenbekanntheit aufbauen möchte? Ist es ein Absatzimpuls, den ich auslösen möchte? Möchte ich Sortimentserweiterung pushen oder Bestandskunden zu weiteren Trials führen. Ja, ich glaube, dass das bei der Gestaltung natürlich eine zentrale Rolle spielt. Ja, wenn ich eine Trial-Botschaft habe innerhalb von Stories oder vom Feed, das ist ja auch dann wiederum das Format, fast egal, dann muss ich auf andere Kriterien achten und andere Botschaften kommunizieren. Ja, das ist auf der Ebene, vielleicht klingt das fast boring für manche Zuhörer, das ist von der Hervorgehensweise klassisch. Die Exekution über die einzelnen Kanäle hinweg, die ist dann nicht mehr zwingend klassisch. Ja. Aber die strategische Ableitung bleibt die gleiche.
Okay, ja? Okay. Was meinst du, was hat das alles für einen langfristigen Einfluss auf den Content an sich? Also wie wird sich das ganze Thema Inhalte erstellen, Inhalte verteilen, verändern, ganz konkret? Was ist deine Einschätzung?
Ich glaube, dass wir anders über Markenführung nachdenken müssen. Ja, es gibt ja diese klassische Markenführungsdenke, die große Markenbilder in den Köpfen der Konsumenten verankern möchte, eine Value Proposition formuliert, die der Vergangenheit gerne drei Dekaden fortgetragen wurde. Ich glaube, dass die Erlebnismomente und die Erwartungshaltung der Konsumenten an Kommunikation und auch an Produkten deutlich gestiegen ist. Ja, ich glaube, dass Produktrealität und Produktinnovation sich immer mehr am Produktversprechen, was über Marketing ausgelöst wird, ja, dass das immer kongruenter werden muss.
Ja.
Ja, das heißt, auch die Produktion muss eine gewisse Agilität aufweisen, und das Produkt.
Ja.
Das ist, glaube ich, eine Sache, die wichtig wird. Und der Marketer wird zunehmend, natürlich abhängig von der Industrie, in unterschiedlich schnellen Zyklen und in unterschiedlicher Fragmentierung lernen müssen, ich glaube, Markenerfahrungsmomente aufzubauen.
Mhm.
Ja, das kann auch nach wie vor ein großer Film sein. Ja? Ich glaube nur, dass die Rolle des großen Films dann halt entsprechend sich relativieren wird. Ja? Und ich glaube an viele Mikroberührungspunkte, die ganz entscheidend sein können, weil halt auch die Mediennutzung viel schneller und flüchtiger geworden ist. Ja, siehe Stories.
Ja, genau.
Und wird auch natürlich, das kann, je nachdem, welcher Industrie und mit welcher Zielgruppe man sich befasst oder welche Industrie man sich befindet, unterschiedliche Ausprägungen und Konsequenzen haben. Ja, ich glaube, je jünger eine Zielgruppe ist, desto mehr wird man auf die Anforderungen einer jungen Zielgruppe auch entsprechend eingehen müssen und der Bedarf an noch schnellerer Kommunikation ist gesteigert.
Mhm.
Ja, da kann es durchaus sein, dass man sich auch darüber Gedanken macht, ob die Story-Kreation etwas ist, was unmittelbar in den organisatorischen Ablauf eingebunden werden muss. Ja, ich sage nicht, dass es unbedingt eine interne Organisation sein muss, aber da geht es auch um agile Prozesse. Ja? Und es gibt immer noch Organisationen und Partner, da haben wir wenn wir gemeinsam an bestimmten Kampagnenthemen arbeiten, Approval-Prozesse für 10-Sekünder, wo ich sage halt, wow, das ist so das Gegenteil von agil. Und da müssen wir schon alle gemeinsam dran schrauben, dass sich das verbessert und agiler wird.
Aber da zieht ihr am selben Strang, ne? Also da gibt ihr auch ordentlich Support und so, ne?
Ja, natürlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber das ist eher so ein kulturelles Ding, ja? Und das müssen wir stärker, inklusiver über die ganzen Gewerke hinweg mit viel Empathie gemeinsam realisieren. Ja? Also auch zum Beispiel das ganze Thema, was ist der Auftrag einer Kreativagentur zu einer Mediaagentur? Wer muss denn jetzt die Kompetenz für die Stories haben? Wie lässt sich das alles planen und optimal ausrichten? Ja? Empathie. Ja? Wir haben noch nicht den optimalen Prozess. Wir haben eine unheimlich starke, einen schnellen Fortschritt und Entwicklung der Features, der Plattformen und Technologien. Ja? Ich glaube, dass Empathie da ein ganz wichtiges Wort ist, damit die Kooperation, making it together, besser funktioniert.
Ja. Kannst du noch ein bisschen was zu Zahlen sagen? Also, wie ist die Verbreitung?
Ja. Die Nutzung von Stories. Also, eine Zahl, die ich halt jetzt ganz beeindruckend finde, ist, dass halt täglich halt mehr als 1 Milliarde Menschen Stories nutzen und teilen. Ja, das zeigt einfach so die Dynamik. Ja, und das über alle Plattformen hinweg.
Ja.
Und das ist allein schon eine Dimension, wo ich sage, das hat für mich was mit Opportunität und Sorgfaltspflicht gleichermaßen zu tun. Ja? Als Marketier, wenn ich heute Kommunikation betreiben möchte, darf ich sowieso mobil nicht außer Betracht lassen. Und da muss ich mich auch mit so Formaten wie Stories befassen, ja, weil das einfach das ist das, was der Konsument sucht und wo er sich aktiv zeigt. Ja.
Ja. Das heißt aber auch, dass Influencer-Marketing noch wichtiger wird, ne? Oder? Weil das ist ja letztendlich, wenn man es mal von Instagram adaptiert, dann das ist ja da auch eine treibende Kraft.
Ja, natürlich. Also auch das ganze Thema, dass Creators für den wirtschaftlichen Erfolg, also in unserer Lingo, Creators oder auch Influencer-Marketing ist here to stay. Ja? Das hat einfach mit der Natur der Plattform zu tun, dass hier One-to-Many-Kommunikation tatsächlich ein Stück weit demokratisiert ist und wer überzeugenden Content anbietet, und das sind halt nicht nur immer die großen Unternehmen, ja, der bietet halt überzeugenden Content an und wird Reichweite erzeugen, ja, das ist einfach ein, wie soll ich sagen, plattformimmanentes Prinzip von Social Media, ja, und was ja auch schön ist, ja. Was allerdings passieren wird, ist, dass Creators und Influencer sich gemeinsam mit uns im Hinblick auf Marketing-Erfolg und wie können Marken auch in der Kooperation mit Influencern besser kooperieren, dass wir da eine extreme Professionalisierung über die nächsten Jahre erfahren werden.
Ja. Also das ist auch, also Professionalisierung im Sinne von beide Bereiche, also sowohl
Auftraggeber als auch Auftragnehmer, ja.
Genau.
Jetzt in einem ganz klassischen Verhältnis beschrieben. Ja, und das ist so. Das ist so, wie das frühe Musikfernsehen mal irgendwann gestartet ist. Ja? Und die erste Generation der VJs war eine andere Generation von VJs, die später gekommen sind.
Okay.
Ja? Und das war auch auf der Formatebene eine Entwicklung, einfach mal so einen Vergleich zu zeigen, der in der Vergangenheit liegt. Ja? Das hat sich extrem professionalisiert ab einem gewissen Zeitpunkt.
Ja. Das ist ein schöner Vergleich, dass du das...
Aber schneller. Guck mal, das Influencer-Marketing ist jetzt 5 Jahre alt und das Musikfernsehen hat sich entwickelt in einer Spanne 85 bis 2010 und dann war es ja auch eher so eine abnehmende
Industrie.
Aber das war eine Spanne, in der sich halt unheimlich viel getan hat. Wir haben jetzt, glaube ich, in den letzten 3-4 Jahren schon im Influencer-Marketing so viel Entwicklung gesehen, die spannend ist, ne? Und das ist auch ein Teil natürlich, den wir mit erzeugt haben, durch die Möglichkeit unserer Plattform, durch die Natur unserer Plattform und wo Stories natürlich auch eine spannende Rolle für Marken und Werbetreibende spielen.
Fernsehen ist ein schönes Beispiel, finde ich, was mich zu meiner nächsten Frage überleitet. Glaubst du, dass die Entwicklung zu Konsum von ausschließlich Hochkantinhalten gehen wird irgendwann mal? Also glaubst du, dass es möglich ist, dass wir irgendwann mal nicht mehr vor 16:9 Geräten sitzen, um was zu konsumieren, also im normalen Leben, dass es möglicherweise sich ändern kann, weil vertikales Video war ja bis vor ein paar Jahren quasi undenkbar. Ich erinnere mich noch so an YouTube-Videos, wo Creators, die Videos gemacht haben, da gesagt haben, wie könnt ihr nur hochkant, das geht gar nicht. Mhm. Und mittlerweile ist es ja durch die Stories, sowohl Facebook als auch Instagram, definitiv, sagen wir mal, salonfähig geworden. Mhm. Glaubst du, das wird sich noch stärker manifestieren in der Gesellschaft?
Die Anzahl der vertikalen Videos wird steigen. Ja, das ist einfach der Nutzung geschuldet. Die Leute wollen das ja. Und die Inhalte, die dann vertikal im vertikalen Nutzungskontext angeboten werden, funktionieren auch besser.
Ja.
Auf der anderen Seite hast du halt eine horizontale Nutzungssituation. Und ich schaue gerne abends auch per VOD Filme. Ja. Da finde ich das breite Format, 16:9, das klassische Format, für einen Film hat eine andere Inszenierungsmöglichkeiten. Genauso wie bei vertikal natürlich auch andere Inszenierungsmöglichkeiten hat. Ich glaube, dass es so einen Bereich geben wird, wo das Thema, das ist ja Aspect Ratio, technisch formuliert, ja, dass diese Aspect Ratio-Fragestellung automatisiert gehandelt werden kann. Ja? Du hast einen Content, den drehst du vielleicht in 16:9 und schaffst bestimmte Areas innerhalb, Signaturen innerhalb dieses Bildausschnitts, der vertikal fokussiert wird, wenn es ein vertikaler Anlass ist, ja, oder Umfeld ist. Und dann wird es auch bestimmt Content geben, Film, der wird vornehmlich meines Erachtens auf 16:9 gedreht werden. Das ist ja auch in Ordnung. So, und wenn du halt Longform mit auf dem Handy guckst, ja, dann tust du dir selbst einen Gefallen und schwenkst dein Handy.
Ja, genau, ja, also richtig. Nur das machen viele nicht mehr.
Ach, das machen viele auch. Und zwar, wenn der Longform-Content halt auf dem Sofa gerade so vernünftig ist. Oder ich stream's halt dann auf dem großen Bildschirm.
Genau.
Oder schaue es halt, also ich schaue sehr viel, ehrlich gesagt, Longform, querformatig.
Schaue ich auch. Aber man merkt es zum Beispiel bei
schneller Kommunikation nicht. Also wenn ich unterwegs bin, drehe ich das Handy nicht.
Ne? Genau. Dann halt vertikal. Man merkt es ganz speziell bei Aufführungen in der Schule.
Ja.
Ja, das, wenn man Kinder hat, kann man das verfolgen.
Ja.
Noch vor 4 Jahren haben die Leute tatsächlich, wenn sie was aufgenommen haben, ihr Handy auch noch gedreht, also horizontal. Mhm. Mittlerweile machen viele tatsächlich so und machen es vertikal. Das heißt, da sieht man schon, wie diese Nutzung wirklich auch eindringt, gewohnt durch die Formate. Ja.
Ja.
Auf jeden Fall eine spannende Geschichte.
Ja.
Ja, ich denke, da haben wir erstmal das Wichtigste besprochen. Ich danke dir für das Interview. Super coole Sache.
Ja.
Und ich bin gespannt. Da kommt noch eine ganze Menge cooles Zeug bei Facebook. Ja. Bei den Stories.
Ja. Ich hoffe so. Ja, ich hoffe, ich konnte helfen. Lieber Björn, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Sehr schön.
Ja.
Dankeschön.
Okay. Ciao.